Diagnose Krebs ist ein Schicksalsschlag, der das Leben auf den Kopf stellt. Und zwar das von den Betroffenen wie von den Angehörigen. Zum Glück gibt es aber in unserem Gesundheitswesen ganz viele engagierte Menschen, die sich in dieser schwierigen Lebensphase um ihn kümmern. Ich bin Kurt Eschbacher und möchte mich mit dem Podcast «Nachgefragt» mit meinen Gästen über all die Aspekte unterhalten, die mit der Krankheit Krebs zusammenhängen. Fragen zur Medizin, zur Forschung, aber auch zu den wichtigen und manchmal unergründlichen Fragen, die wir Schicksal nennen. Jedes Gespräch soll neue Perspektiven aufmachen und hoffentlich mithelfen, anders über den Krebs zu reden und zu denken. Heute bin ich zu Gast im Spital Nidwalden in Stanz, und zwar im onkologischen Ambulatorium. Das Spital Nidwalden ist ein Tochterunternehmen vom Luzerner Kantonsspital, und mein Gesprächspartner heute ist der Dr. Philipp Niederberger. Er ist seit 3 Jahren leitender Arzt der Onkologie hier in Stanz. Herr Niederberger, Sie sind an verschiedenen grossen Spitälern tätig in Zürich und Luzern. Was hat euch bewogen, hier in Stanz, in einem relativ kleinen Spital, jetzt eure Funktion wahrzunehmen?
Grüezi, Herr Eschbacher, danke vielmals für das Gespräch. Merci für die Fragen. Einerseits finde ich die Nähe und Kleine von so einem Ambulatorium einen grossen Vorteil. Wir arbeiten hier mit der Pflege auf einem Stock, mit der Disposition. Wir haben vorher gerade unsere Räume anschauen können. Die interprofessionelle Zusammenarbeit in so einem kleineren Ambulatorium ist äußerst eng und für mich sehr befriedigend. Und andererseits habe ich das andere auch. Ich arbeite immer noch in Luzern im grösseren Haus, wo ich mit mehreren Krebsärztinnen zusammen arbeite, wo man wie den Horizont noch ein bisschen mehr erweitern kann. Und der Mix macht es vor allem aus, in meinen Augen, in einem kleineren und in einem grösseren Haus zu arbeiten.
Ich nehme an, für Patienten ist es auch wichtig, nach bei dem Ort, wo sie leben können, behandelt zu werden, besonders wenn eine Therapie ein bisschen längerfristig ist, oder?
Ich glaube, die geografische Nähe ist etwas Wichtiges. Man muss aber auch sagen, die Leute sind relativ mobil heute. Mhm. Es ist nicht nur die geografische Nähe, sondern auch die Nähe, wo durch eine engmaschige Beziehung sicher gibt und wo man merkt, wenn ein Netzwerk nicht nur aus Ärztin, Arzt und Patient besteht, sondern auch weitere Leute können involviert werden, Pflege, Hausarzt, Psychoonkologie, Sozialarbeit, wo nachher die Nähe ausmacht. Und da braucht es dann halt auch in der Geografie, dass die Leute miteinander zusammenhocken. Mhm. Und das macht es einfacher, so ein kleiner Haus. Ja.
Patienten sind anspruchsvoll geworden im Laufe der letzten Jahre. Sie kommen wahrscheinlich auch schon relativ gut informiert in Behandlung. Ist da eine gewisse Gefahr, wenn man in einem kleineren Spital arbeitet, dass die Leute Angst haben, dass Betreuung oder Therapie nicht optimal könnte sein? Spürt ihr so etwas?
Sie sprechen wie zwei Sachen an. Einerseits die Suche nach der besten Betreuung oder der Wunsch nach der besten Betreuung. Und das Zweite ist die Anspruchshaltung von Patienten. Ich würde gerne schnell etwas sagen zu der Anspruchshaltung. Ich nehme die nicht so wahr. Ich glaube, die Leute, die Menschen mit einer Krebserkrankung, die zu uns kommen müssen, die sind besser informiert oder informieren sich wie über verschiedene Medien. Internet ist sicher etwas, aber auch im Austausch mit anderen Betroffenen. Es ist nicht mehr ein Stigma da, dass man über solche Krankheiten nicht redet. Und dass daraus eine Anspruchshaltung erwächst, glaube ich nicht, sondern einfach ein breites Informiertsein. Und das hilft mir als Arzt wahnsinnig. Die Leute kommen mit einem Wissen, wo man nachher einordnen kann. Das sehe ich auch so oder das sehe ich anders, wegen den und den Gründen. Und das macht eine Betreuung von krebskranken Leuten bunter, vielfältiger, und man kann viel besser auf die Leute eingehen.
Was sind denn aufgrund von eurer Erfahrung jetzt so die grössten Ängste, die eine Patientin oder ein Patient mitbringt, wenn der Verdacht auf einen wirklich aggressiven Krebs vorhanden ist?
In meinen Augen ist es das Existenzielle. Die Krankheit, die zum Tod führen kann, die lebensgefährlich sein kann, das erschüttert Mark und Bein. Und das kann ich extrem gut nachvollziehen. Manchmal muss ich die Angst bestätigen. Manchmal kann ich auch sagen, wir hoffen, dass wir ihre Krankheit gut behandeln können, dass das nicht Gefahr ist. Aber es ist etwas Immanentes vom Krebs, das geht, das Lebige. Das ist eigentlich die Angst, die ich am grössten empfinde.
Wie ehrlich kann man und will man als Arzt bei der Diagnose sein?
Ich gebe mir grosse Mühe, immer ehrlich zu sein. Im Sinne von das, was ich weiss, das wollte ich auch sagen, ich will nichts verheimlichen. Die Kunst besteht dir darin, die Sachen, die ich weiss, auch in Worte zu verpacken, dass Hoffnung auch gleich einen Platz hat. Das ist immer etwas, das mitschwingt. Eine lebensgefährliche Krankheit wie eine Krebskrankheit kann man unter Umständen extrem gut behandeln. Wo durch unsere neuen Medikamente oder Behandlungsmethoden ein Krebs in die Schranke gewiesen wird, sodass man viel besser und länger erwartet, weder dass die Erfahrungen von anderen Patienten sich das zeigen lassen. Manchmal ist aber auch das Gegenteil der Fall. Und darum kann man wie ehrlich sein, aber die Wahrheit nicht immer komplett in der ganzen Spannbreite mitteilen.
Wirkt es so daran, dass gewisse Patienten dir spüren, sie wollen nicht die letzte Wahrheit wissen?
Ich glaube es nicht. Aber das ist mein Menschenbild. Ich glaube, wir wollen wissen, woran das man ist. Vielleicht nicht bis ins letzte Detail. Das ist völlig okay. Aber die meisten Leute wollen wissen, wie heisst ihre Krankheit, wo hockt die Krankheit. Zum Beispiel, wenn wir eine Untersuchung machen mit einer Computertomographie und einem CT, dann frage ich meistens vorher, wie wir beide miteinander anschauen. Manchmal kommt es nein. Nein, wir wollen das nicht sehen, es ist gut für ihn. Aber meistens tut man es miteinander diskutieren. Und die Wahrheit, wie es aussieht in einem Innen, die ist, oder die Suche nach der Wahrheit, die ist häufig da. Ja. Also ich glaube, die Leute, ich erlebe es so, dass die Leute gut informiert sind. Mhm. Ja. Und das ist eine von meinen Hauptaufgaben. Ja.
Hat man als Arzt, der ja natürlich auch in diesem ganzen Spannungsfeld von Kosten, von Krankenkassendruck, von Spitaldruck steht, die Zeit, auch psychisch in dem Sinn, die Menschen, die mit so einer Diagnose konfrontiert sind, zu begleiten?
Ich hoffe ja, aber das müssen Sie Patientinnen und Patienten fragen. Wir haben auf der Onkologie ein bisschen längere Sprechstundenzeiten als zum Beispiel bei einem Hausarzt oder bei einer Hausärztin. Wir haben aber auch zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten, die über die Sprechstunde rausgehen. Ich habe es vorhin angesprochen, Beratung mit Psychoonkologie, wo der Geist sehr gut unterstützen kann. Wir haben andere Beratungen, wie zum Beispiel Rehabilitationsprogramm ambulant, stationär. Wir haben Ernährungsberaterinnen. Ich glaube, eine Beziehung, die sich langsam aufbauen kann, wo durch das, dass man ein tragfähiges Netz kann bauen, das kann auch helfen. Und nicht zu vergessen, viele Leute sind eingebettet in Familie, Freunde, Nachbarschaft, die bei so einem schweren Schicksalsschlag wie einer Krebskrankheit sehr fest zum Tragen kommt. Und das ist etwas, was ich immer wieder sehr tröstend erlebe, trotz einer schweren Diagnose, dass man gedreht wird, dass die Last auf verschiedenen Schultern kann abgestürzt werden.
Vorausgesetzt, die Menschen haben auch so ein Umfeld, oder? Das ist in dem Sinn ja in der heutigen Zeit immer wieder schwieriger geworden oder seltener.
Das stimmt. Es gibt aber ganz wenige Patientinnen oder Patienten, die alleine in die Sprechstunde kommen. Gewisse Leute möchten das so, weil es einfach für sie entspricht. Man kommt alleine. Gewisse Leute haben weniger soziale Kontakte. Aber die meisten haben Bezugspersonen, haben Freunde oder Familie. Und dort, wo es nicht stattfindet, die probieren wir umso mehr können zu helfen. Ja. Ich glaube, die Einsamkeit ist tatsächlich etwas, das vielleicht zunehmen könnte. Vielleicht ist das etwas, das in einer ländlichen Region wie Stans ein bisschen weniger ist. Ich kenne da aber keine Daten. Das ist manchmal auch Bauchgefühl. Es gibt sowohl im städtischen als auch im ländlichen Umfeld Leute, die einsam sind.
Ja. Wie wichtig ist es jetzt für euch als Arzt, dass eine Patientin oder ein Patient mit jemandem kommt, der offensichtlich eine Vertrauensperson ist?
Aus purem egoistischem Interesse ist es für mich recht wichtig, dass meine Auskünfte manchmal von 4 anstatt von 2 Jahren gehört werden. Es bleibt einfach besser und mir redet relativ viel, mir gibt viele Informationen in einer Sprechstunde. Und wenn das nachher nicht komplett aufgenommen werden. Was für mich völlig verständlich ist, kann man das manchmal daheim nochmal mit den Ohren, die es auch gehört haben, diskutieren und besser einordnen. Ich finde es ein Vorteil, wenn mehrere Leute in der Sprechstand da sind. Es kommen manchmal auch andere Informationen, wenn ich es vornehme. Wie läuft es denn daheim? Patientinnen und Patienten sind sehr tapfer. Und da in der Sprechstunde ist immer eine Ausnahmesituation. Aber mich interessiert eigentlich, wie das Leben daheim ist. Und da können manchmal die Partnerinnen, die Partner oder sonstige Angehörige viel bessere Auskunft geben als die Betroffenen selber.
Die behandelt mit dem Ziel, wirklich Krebs nicht zu einer tödlichen Krankheit zu machen, sondern im besten Fall zu einer heilbaren Möglichkeit. Aber wenn jetzt jemand im Laufe der Therapie sagt, ich mache nicht mehr, ich habe genug, wie reagiert man da?
Therapiemüdigkeit ist etwas, das ich wahnsinnig gut nachvollziehen kann. Wenn man Medikamente wie Chemotherapie oder Immuntherapie oder Tabletten gegen eine Krebserkrankung braucht, heisst das nicht einfach, man kommt hin, man nimmt ein paar Medikamente und geht wieder heim, sondern es sind Termine, die man warnen muss. Man muss Blut geben, man wird immer wieder gestüpft. Man muss warten auf die Ärztin, auf den Arzt. Man muss unter Umständen Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Man braucht Kontrollen regelmässig beim Hausarzt zwischen den Terminen auf der Onkologie oder sogar in der Röntgenabteilung mit CTs, MRIs, das ist ein wahnsinniger Aufwand. Und gleichzeitig kann die Krankheit, wenn sie grösser wird, Energie fressen und Medikamente können müde machen. Ich kann gut nachvollziehen, dass man irgendwann sagt, ich mag es nicht mehr, das ist so ein Aufwand, das stimmt nicht mehr für mich in der Lebensqualität. Da können wir schauen, wo können wir helfen. Braucht es wirklich jeden Termin bei uns oder können wir die Termine reduzieren? Braucht es wirklich jede Röntgenuntersuchung? Ich hoffe, das machen wir sowieso schon. Aber da kann man gut schauen. Kann man Medikamente reduzieren, die Nebenwirkungen machen? Oder müssen wir es akzeptieren, dass die Krankheit zu weit fortgeschritten ist und dass der Körper zu müde ist für weitere Therapien, dass man nicht weitere systemgerichtete Therapie macht gegen die Krebskrankheit? Das ist auch eine regelmäßige Diskussion, eine tiefe Diskussion, wo viele Wertevorstellungen zusammenprallen. Ich glaube, einen guten Austausch und durch eine enge Beziehung, die länger dauert, kann man solche Fragen meistens gut beantworten. Manchmal gibt es auch nicht einfach richtig und falsch, sondern es ist einmal ein Ausprobieren, in welche Richtung gehen wir weiter. Stimmt das jetzt gerade für heute und morgen und nächste Woche schauen wir wieder.
Wie sehr belastet es euch als Arzt? Ihr habt ja eigentlich in eurer Ausbildung immer das Ziel, Menschen zu heilen, oder? Und jetzt gibt es Momente, wo das Ziel infrage gestellt wird. Was heisst das für einen?
Ich habe das primäre Ziel, Menschen zu helfen. Und was ich häufig sage, ist, ich habe zwei Sachen versprechen in der Sprechstunde. Erstens, ich bin ehrlich, das haben wir schon diskutiert. Und zweitens, ich suche immer die beste Therapie in der jetzigen Situation. Manchmal ist die beste Therapie nicht eine neue Chemotherapie, sondern einmal warten. Weil das den Leuten, Patientinnen und Patienten, mehr nützt, wenn wir jetzt wieder Nebenwirkungen machen würden. Ich wollte damit nicht gesagt haben, dass jede Therapie, die wir machen, Nebenwirkungen macht, aber es ist immer wieder ein neues Austarieren. Und darum glaube ich, mit dem Ansatz, ihr könnt zu helfen und nicht zu heilen, kann ich wie besser durchs Leben durchgehen. Das Sterben gehört zum Leben. Und ich kann nicht versprechen, dass ich allen eine Heilung machen kann, oder dass wir, nicht ich, sondern wir mit unseren Methoden eine Heilung machen kann, aber dass wir die beste Therapie suchen. Und darum lässt sich das in meinen Augen aushalten.
Wie geht ihr denn zum Beispiel mit dem Anspruch um, dass jemand hochbetagt, der 80er oder 90er Lebensjahr, unbedingt noch eine Therapie will, die sehr viel Geld kostet, aber wahrscheinlich das Leben höchstens um 2-3 Monate verlängert?
Es gibt Therapien, die das Leben nur wenige Wochen oder Monate verlängern. Es gibt aber auch Therapien, auch im höheren Alter, die Kranken heilen können. Es kommt immer ein bisschen darauf ab. Ich erinnere mich an eine ältere Dame, die Angehörige hatte, die sie betreut hat. Und sie hat eine schwere Krankheit bekommen, wo wir gewusst haben, mit der Chemotherapie können wir helfen, können wir die Krankheit wegbringen. Und wo das die Dame hochbetagt war, haben wir die Therapie gemacht. Und sie hat weiterhin nachher zu ihren Angehörigen schauen können, im reduzierteren Ausmaß wie vorher. Und dort habe ich das Gefühl, obwohl das die Medikamente viel gekostet haben und es eine anstrengende Therapie war, hat die ältere Dame ihre Lebensfunktion und ihre Lebensqualität weiter behalten. Es gibt manchmal Leute, wo ich Angst habe, dass so eine Therapie nebenwirkungsreich ist, dass man mehr Schaden macht, wenn der Nutzen. Und dann bin ich auch ehrlich und würde sagen, so eine Therapie kann ich jetzt nicht gut empfehlen. Wegen dem Alter, aber auch wegen den anderen Krankheiten, die wegen dem Alter dazugekommen sind. Und dann tut man diskutieren.
Es ist relativ erstaunlich, wie viele Fortschritte gerade auch in der Krebsforschung passiert sind in den letzten Jahren. Die Anzahl der Therapiemöglichkeiten hat sich massiv vergrößert. Wie behaltet man da als Arzt den Überblick, was ist neu, was ist sinnvoll und was kann ich in der Praxis anwenden?
Da braucht es den Austausch. Da braucht es viel Austausch mit Kolleginnen und Kollegen im Spital intern, Spital extern im Rahmen der Schweizer Krebsorganisation, die viele Ausbildungen und Weiterbildungen organisiert. Und da braucht es den Austausch mit internationalen Gremien, Fachveranstaltungen und regelmässige Lektüren. Es ist tatsächlich eine grosse Herausforderung, zu schauen, was ist die aktuellste, beste Therapie. Und in der Zusammenarbeit, jetzt bei meinem Beispiel mit dem Kantonsspital Luzern, wo jede Ärztin und jeder Arzt so ein eigenes Thema hat, wo er sich vertieft drinnen befassen und nachher die Neuerungen den anderen Kolleginnen und Kollegen weitergeben, klappt das in meinen Augen gut. Was viel hilft, ist Internet. Es gibt gute Nachschlagenseiten, professionelle Nachschlagenseiten, die einem helfen. Und die persönliche Erfahrung. Welches Medikament hat man gute Erfahrungen gemacht, weil es weniger so ein bisschen das Bauchgefühl. Mit all diesen Massnahmen habe ich das Gefühl, geht's. Die Zusammenarbeit und der Austausch sind mir wirklich etwas vom Wichtigsten.
Ihr seid auf der einen Seite dauernd auch unter Druck, die Patientinnen und Patienten, die ihr habt, richtig zu behandeln. Und auf der anderen Seite in dem Sinn unter einem psychischen Druck, intellektuell möglichst immer à jour zu sein. Wie bringt man das im Alltag zusammen?
Manchmal besser, manchmal schlechter. Es ist immer ein Kampf, darum mache ich genug. Genüge ich meinen Anforderungen und den Anforderungen von außen. Manchmal klingt einem das besser, manchmal klingt einem das schlechter. Das ist das eine. Die wissenschaftlich korrekte medizinische Betreuung, die andere ist auch das, was wir schon angesprochen haben, Nähe, Geborgenheit und das Vertrauen, das man mit den Patienten wie auf einer anderen Ebene aufbauen. Mir ist beides relativ wichtig. Ich will nicht zu einer Maschine degradiert werden, die immer die korrekteste Therapie vorschlägt. Das wird wahrscheinlich kommen mit der Zeit, künstliche Intelligenz, die wie ein Flowsheet macht, ein Ablaufskochbuchrezept, wenn denn, dann das. Aber es braucht auch Kommunikation und so das Geistige, wo auch zu der Arzt-Patienten-Beziehung geführt. Also auf Ihre Frage zurückzukommen, wie macht man das mit diesen wissenschaftlichen Leistungen? Man probiert, man gibt sein Bestes. Im Wissen darum, man erreicht nie das Ideal, aber das kann man das Ideal gleich behalten. Und im Wissen auch darum, das ist nicht das Einzige. Es gibt auch noch andere Komponenten, die wichtig sind.
Also die menschliche Komponente.
Ja.
Wenn man eine Diagnose hat, dann gibt es ja Alternativen der Therapie, oder? Und da denke ich mir, ist es ja dann immer wirklich matchentscheidend, welche Abzweigung man wählt, welche Therapie das man wählt oder welche Kombination das man wählt. Ist man da in der Regel im Alltag von jetzt eurer Arbeit auf sich allein angewiesen oder bespricht man das regelmäßig jetzt noch mit Kolleginnen und Kollegen?
In meinen Augen wird das ganz klar regelmässig besprochen. Mhm. Es gibt Tumorboards, das sind Sitzungen, die wöchentlich stattfinden am Kantonsspital Luzern, wo alle Patientinnen und Patienten mit einer Neudiagnose oder mit einem wiederkehrenden Krebs besprochen werden. Und da fragt man wie alle, wie würdet ihr das euch im Spital therapieren? Sind ihr einverstanden mit meinem Therapievorschlag? Was habe ich vergessen? Was könnt ihr ergänzen? Also die Entscheidung wird vor allem bei der Erstdiagnose und bei einer Rezidivdiagnose auf verschiedene Schultern abgestützt. Das Zweite, wo ist, man kann nachfragen bei den Spezialisten. Telefone sind erfunden, E-Mails sind erfunden und da sucht man den besten Weg. Und die Alternative, das ist tatsächlich so, das sind Alternativen, es ist nicht eins und das Wahre. Manchmal muss man ausprobieren und man sieht, nein, das funktioniert nicht und dann muss man halt den Plan B führen. Mhm. Manchmal hat es auch einen Plan C und einen Plan D.
Man sagt ja, dass in der Regel Menschen, die Krebs haben, nicht am Krebs, am eigentlichen, ursprünglichen Krebs sterben, sondern an den Metastasen. Und gegen die gibt es ja jetzt neue Methoden. Denkt ihr, es gibt irgendwann mal sozusagen die Pille gegen Krebsmetastasen?
Das ist heute schon viel mehr Wirklichkeit wie vor ein paar Jahren. Ein Krebs, zum Beispiel ein schwarzer Hautkrebs, der Ablegen gemacht hat, kann man unter Umständen mit einer bestimmten Therapie so weit zum kleinen Werden bringen, dass der Krebs fast keine Beschwerden macht und dass man ein quasi normales Leben kann führen kann, trotz Ableger.
Dass es wie eine chronische Krankheit wird und nicht einen tödlichen Verlauf hat.
Gesund sein und krank sein gehört zum menschlichen Leben. Wenn Sie fragen, nach den Pillen, die den Krebs heilen kann, glaube ich nicht, dass man jede Krankheit so weit behandeln kann, dass man nichts mehr spürt von dieser. Das ist die Hoffnung von uns. Und wir arbeiten daran mit wissenschaftlichen Studien, in der Erfahrung, in der Sprechstunde. Ich möchte hier aber nicht eine Hoffnung verbreiten, die ich nicht einhalten kann. Mhm.
Aber es zeichnet sich in dem Sinne jetzt auch therapeutisch neue Möglichkeiten ab, die ihr im Alltag anwenden könnt und in dem Sinne auch mehr Zuversicht gibt bei der Behandlung dieser Krankheit.
Ja, das ist ganz klar der Fall. Verglichen auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte, sind Krebstherapien viel besser geworden. Ja.
Was hat euch damals bewogen, in das Gebiet einzutreten als Arzt?
Ursprünglich wollte ich Kinderarzt werden. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, die Arbeit mit den Kindern. Ich habe aber gemerkt, dass ich wie noch ein bisschen mehr brauche im Sinne von die Leute enger betreuen. Kinder können sehr schwer krank werden und sind relativ schnell wieder gesund. Und Beziehungen sind eher flüchtig. Und Beziehungen zu kranken Leuten, wie zum Beispiel mit einer schweren Nierenkrankheit oder einer schweren Herzkrankheit, die auf regelmäßige Betreuung angewiesen sind, wie auch Leute mit Krebskrankheiten, entsprechend mir mehr. Und das war nachher der Grund, dass ich nach einer sechsmonatigen Rotation auf der Onkologie mich für einen Ausbildungsplatz interessiert habe und dann nachher die Ausbildung oder die Weiterbildung auf der Onkologie machen konnte. Es ist eigentlich die Motivation oder die Befriedigung von einer langdauernden Patientenbeziehung, die mir gefällt auf der Onkologie.
Langdauernd heisst, man hat eine Nähe zu den Patienten und Patientinnen. Auf der anderen Seite ist es auch schmerzhaft, wenn der halt trotz allem Können der Mensch stirbt. Wie geht er mit so Konfrontationen um?
Ganz unterschiedlich. Obwohl das immer der Patient oder die Patientin, die vor einem sitzt, ist immer die wichtigste. Es gibt Schicksale, die einem sehr betreffen und Schicksale, wo man professioneller bleiben kann. Und was mich die Arbeit mit krebskranken Leuten so ein bisschen gelehrt hat, ist Dankbarkeit für die eigene Gesundheit und auch Demut, dass man relativ wenig kann, wenn es einem gut geht, aber auch relativ wenig dafür gemacht hat, dass es einem nicht so gut geht. Ich finde, vieles ist Glück oder Pech, schon nur, dass wir in der Schweiz leben. Und Dankbarkeit und Demut hilft mir dann nachher auch über sehr schwere Schicksalsschläge können zu verarbeiten, die lassen einem nie kalt. Ich nehme häufig Patienten mit heim im Kopf und auch in der Nacht gibt es ab und zu, dass ich träume, das gehört zum Job, damit kann ich leben. Aber auch die Aussicht nachher, heute und morgen geht es mir gut, anderen Patienten habe ich können helfen oder haben mir können helfen, bestätigt ihm nachher, dass man an der Stelle, wo man tätig ist, auch Wert und Positives kann auslösen kann. Ja.
Wo holt ihr euch persönlich Kraft, das jeden Tag zu machen?
Bei der Arbeit selber. Ich erlebe Patientinnen und Patienten extrem dankbar. Offen, wenn ich das Vertrauen bekomme, das stärkt. Dann nachher außerhalb vom Spital braucht man Ablenkung. Und zwar nicht in den medizinischen Heftchen, sondern vielleicht beim Sport oder auf dem Velo oder halt einfach daheim, wenn man schön kann haben und über andere Sachen kann reden und das Glück hat, mit aus dem Fenster zu schauen, ohne dass man Medikamente nehmen muss, zu wissen, es geht einem gut. Also es ist so ein bisschen wie ein Mix, was das mir hilft. Es ist die Arbeit selber, die mich befriedigt und beflügelt, aber dann halt auch daheim mit Ausgleich. Ja.
Du hast gesagt, zum Beispiel Velofahren, also ist das etwas, was dir wie Schnauf holen und das, was einem ärgert, wegstrampeln, um das so auszudrücken?
Der Kopf durchlüften tut extrem gut. Ja, ja. Auf den See raus schauen, die Strecke, wo ich hinfahre, auf Stans geht, den Teil vom See entlang, das hat wahnsinnig viel Beruhigendes und Schönes. Natur einfach außerhalb sein und frische Luft zu haben, das tut mir sehr gut. Ja.
Es war ein wunderbares Gespräch, Herr Niederberger. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf eschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst, nachgefragt. Habt's gut, euer Kurt Eschbacher.